viele wünschen sich, dass man keine Reibungen hat in Teams. Und ich habe gelernt, dass es tatsächlich wichtig ist, dass es auch Reibung gibt in Teams. Also wenn ein Team zu harmonisch ist, dann entwickelt sich das nicht wirklich weiter. Es braucht auch eine konstruktive Art des Umgangs mit Konflikten, damit das Team sich persönlich und inhaltlich weiterentwickeln kann. Und dafür finde ich tatsächlich auch dieses Modell ganz gut, weil es, finde ich, da entlastet. Weil klar wird, es gibt diese Phase, da braucht es Konfrontation, damit Klarheit miteinander gefunden wird, wie man mit Konflikten umgeht.
Führungsnuggets to go. Wissenswertes und Praktisches rund um das Thema Führung von und mit deinen Gastgebern Eva Walling und Dr. Christina Fritz.
Hallo liebe Eva.
Hallo liebe Christina.
Das ist ja hier ein Führungspodcast, wo wir uns um Führungsthemen kümmern möchten und das auch tun. Und da gehören ja hin und wieder auch Modelle oder theoretische Ansätze dazu, die du immer mit mehr Passion verfolgst als ich. Da bin ich ganz offen. Ich habe da bei dem einen oder anderen Modell auch meine Schwierigkeiten, das auf die Praxisebene zu übertragen. Aber du bist jetzt speziell von dem Modell, worum wir uns heute kümmern wollen, ja auch sehr angetan. Und da ja, interessiert mich sehr, warum. Und vielleicht kann ich da auch heute ganz viel mitnehmen und das Modell auch noch mehr lieben lernen. Es soll nämlich um die Teamuhr von Herrn Tuckman gehen. Da wollte ich dich fragen, ob du das unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal kurz vorstellen magst, damit die wissen, was ist das eigentlich, diese Teamuhr?
Ja, also ich kenne es so Teamphasen nach Tuckman und unter dem Begriff eher weniger unter Teamuhr, aber Teamuhr bietet sich an, weil es so im Kreisdiagramm quasi ist. Also nach Tuckman gab es so 4 Phasen, Forming, Storming, Norming und Performing Phasen. Und dann ist irgendwann die 5. Phase noch ergänzt worden als Adjourning Phase. Und worum es da geht, ist, dass wenn du ein Projekt hast und für dieses Projekt sich ein Team neu bildet oder bilden soll, dass man davon ausgeht, dass ein Team in dieser Projektlaufphase verschiedene Phasen selber auch durchläuft. Also es fängt an mit der Forming-Phase, da lernen sich die Leute so kennen und das, wenn man jetzt mal sich so vorstellt, man kommt in ein Team neu rein oder auch in eine neue Stelle, dann ist das, finde ich, ziemlich nachvollziehbar, man ist erstmal so ein bisschen vorsichtig und höflich und lernt sich kennen. Das ist so die Forming-Phase. Dann kommt die Storming-Phase, da gibt es so eine Klickenbildung. Da ist man schon nicht mehr ganz so höflich miteinander, weil man so die Ecken und Kanten der Kolleginnen und Kollegen kennenlernt und möchte sich auch so ein Stück weit behaupten. Dann entstehen eben auch so Konflikte und wenn die ausgetragen werden, wenn einem das gelingt in der Norming-Phase, also in der 3. Phase, wo es dann wirklich auch zum offenen Austragen von Konflikten gehen könnte, wo es dann auch darum geht, Regeln zu entwickeln, wie man auch Dinge miteinander klärt, würde man dann, wenn man das erfolgreich sozusagen absolviert hat, in die Performing-Phase kommen, da wo es also wirklich produktiv wird, wo man flexibel miteinander arbeitet, offen, konstruktiv, wo man so richtig ins Strahlen und ins Mega-Performen kommt. Und Adjourning wäre dann eben tatsächlich, wenn das Team im Projekt sich auflöst, dass man sich verabschiedet voneinander, dass es so eine Abschiedsphase auch gibt. Da gibt es auch eine gewisse Trauer, weil das Projekt dann vielleicht zu Ende ist. Das ist so diese Teamuhr mal jetzt sehr kurz und knackig vorgestellt. Ja, und du hast ja schon gesagt, du findest diese Modelle manchmal schwierig. Ich teile ein Stück weit da deine Einschätzung. Gleichzeitig habe ich so die Erfahrung gemacht, dass es manchmal echt ein Augenöffner sein kann, so theoretisch auf was drauf zu gucken, um Impulse zu bekommen, Gedankenanregungen, die Dinge vielleicht nochmal anders sortieren.
Mhm. Du hast, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch vor dem Podcast gemacht und hast du gesagt, du hast da bei dieser Teamuhr nach Tuckman, ich nenne sie weiter so, hast du so viele Augenöffner oder ne, du selber oder auch mit den Kundinnen und Kunden, mit denen du arbeitest. Was sind denn so Aha-Erlebnisse? Weil wenn ich auf Teams gucke, klar, für ein einzelnes Projekt, ja, also ich verstehe bei dieser Teamuhr irgendwie nie so, bezieht sich auf das ganze Team, auf Subteams, auf Projekte, weil es passiert ja so viel gleichzeitig. Mhm. Und wenn jetzt die eine Person neu ins Team kommt, ja, für diese eine Person, aber ich das passiert ja auf so vielen Ebenen, dass ich so eine Teamuhr für ein Team oder ein Projekt so gar nicht greifen kann. Ne? Deswegen interessiert mich sehr. Augenöffner.
Genau, und das ist nämlich tatsächlich auch ein Augenöffner. Also, dass du ein Team hast, das gemeinsam diese Teamuhr komplett durchläuft, also und dass das so abgegrenzt ist, das würde ich behaupten, gibt es tatsächlich auch nicht. Und es gibt tatsächlich auch die Teamuhr in der Teamuhr. Also, wenn du, sagen wir mal, ein stabiles Team hast, das seine ein paar Jahren schon zusammenläuft und meinetwegen seine Konflikte und sonst was alles schon so miteinander durchgearbeitet hat und jetzt arbeiten die so leidlich zusammen, aber dann geht jemand und dann kommen wieder neue, dann geht man davon aus, nach dem Modell von Tuckman, du bist immer wieder, fängst immer wieder von vorne an. Also wenn du eine Fluktuation hast, dann bist du immer wieder mit deinem Team in der Storming-Phase. Und das ist tatsächlich auch ein Augenöffner in meinen Coaching, Supervisions- und Beratungskontexten, dass dann die Führungskräfte sagen, ach, deswegen geht in meinem Team, kommen wir nie ins Performen, weil wir so eine hohe Fluktuation haben und die dann nie dahin kommen, wirklich mal ihre Regeln miteinander so auszuarbeiten, dass die wirklich ins Performen miteinander kommt. Also das ist, also der eine Augenöffner, sobald Fluktuation oder Personalwechsel ist, fängst du immer wieder von vorne an. Und der zweite, dass du Unterteams hast, also dass es sein kann, das Hauptteam bewegt sich auf einer Ebene in dieser Teamuhr, meinetwegen in der Norming-Phase, und ein Subteam, weil eben ein paar neu später hinzugekommen sind, bewegen sich vielleicht auch in einer anderen Phase, so dass du mehrere Phasen in deinem Team hast. Und das macht es vielleicht auch so unklar, was an diesem Modell hilfreich sein könnte. Und dann fand ich noch sehr hilfreich, sich mal Gedanken zu machen, wenn ich davon ausgehe, mein Team ist in dieser Phase, nehmen wir mal meinetwegen die Norming-Phase, also die dritte Phase.
In der nochmal was passiert, für die das jetzt noch nicht so vertraut haben?
Ja, da wo wirklich so Konflikte offen ausgetragen werden.
Um Klarheit zu finden, um ein Regelwerk zu finden, um zu definieren, wie arbeiten wir zusammen. Also um den Sturm aus der Storming-Phase ein bisschen zu drosseln und zu sagen, okay, wie können wir jetzt aus dem Sturm in ein geregeltes Miteinander kommen? So, ne?
Genau. Und dafür braucht es eben tatsächlich diese Normen oder diese Entwicklung von Regeln. Also sich klar zu machen, was braucht das Team von mir in dieser Phase, von mir als Führungskraft, damit die diese Phase erfolgreich bewältigen können. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich ins Norming komme, klare Regeln oder Raum dafür zu geben, dass die klare Regeln miteinander aushandeln können. Das ist meine Aufgabe als Führungskraft. Mhm. Meine Aufgabe ist auch, Raum dafür zu schaffen, dass sie ihre Konflikte wirklich miteinander austragen können. Natürlich konstruktiv, idealerweise. Mhm. Also nicht drüber zu bügeln, ah, komm, wir haben uns doch hier alle lieb und ach komm, jetzt machen, also so diese Angst vor Konflikten auch zu stärken, anstatt zu sagen, doch, jetzt lass uns mal die Dinge auf den Tisch legen. Was stört euch hier aneinander und was braucht ihr, damit ihr miteinander gut arbeiten könnt? Also dafür finde ich, ist dieses Modell ganz stark, sich nochmal zu überlegen, was muss ich als Führungskraft bieten, damit mein Team diese Phase gut bewältigen kann.
Ja, weißt du, und genau da stolper ich wieder über diese Uhr, weil ich denke, das ist eigentlich ein Führungsgrundsatz. Dafür brauche ich die Norming-Phase nicht. Ich sollte mir als Führungskraft vorher klar machen, was sind eigentlich meine Regeln, was ist das Miteinander, was macht's hier aus? Und ich finde, das ist eben eigentlich der Anknüpfpunkt, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dass wir mal sagen, okay, was ist dir eigentlich wichtig in der Zusammenarbeit? Wie funktioniert bei euch Zusammenarbeit? Damit, wenn neue Menschen reinkommen, man nicht erst diesen Wirbelsturm durchleben muss, sondern dass die Regeln von vornherein klar sind. Also ich finde immer, je klarer die Dinge von Anfang an sind, umso leichter fällt es auch Menschen, sich entweder für oder gegeneinander zu entscheiden. Also wenn ich die Regeln eines Unternehmens kenne und sage, sorry, da kann ich echt nicht mit konform gehen, dann möchte ich das gerne wissen, bevor ich durch diesen ganzen Prozess gelaufen bin und dann in der Norming-Phase feststelle, ach, das sind hier die Regeln, da habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich lieber. Weißt du, was ich meine?
Vielleicht, ja, das verstehe ich total. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Thematik ist, weil wir in unterschiedlichen Arbeitskontexten aktiv sind. Meine Führungskräfte können sich ihr Team selten aussuchen. Die kommen in ein bestehendes Team und haben auch nicht die Entscheidungshoheit zu sagen, du gehst und du bleibst, sondern die haben dann oft noch eine Ebene drüber, die das nochmal mehr entscheiden kann, beziehungsweise auch den Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und bei dir, du arbeitest ja oft mit Unternehmerinnen und Unternehmern selber, den Praxisinhabern, und die haben eine ganz andere Entscheidungsmacht als diejenigen, mit denen ich manchmal arbeite oder stark viel gearbeitet habe. Die stehen mit diesem Team da und müssen das möglichst halten. Ne? Mhm.
Gut, das ist in meiner Branche nicht anders. Fachkräftemangel gibt es da genauso. Die Leute werden immer weniger, die guten Leute werden noch viel weniger. Mhm. Das sehe ich schon so. Und dennoch glaube ich, dass jede Führungskraft, egal in welcher Branche sie arbeitet, so ihre Führungsprinzipien hat. Oder
wenn du Eigentümer bist, ist es aber, glaube ich, was anderes, als wenn du noch Führungskräfte oben drüber hast. Also weißt du, wenn der Bürgermeister oben drüber ist und ich arbeite mit der Ebene da drunter, hat das nochmal was anderes. Also könnte ich mir vorstellen, dass das damit nochmal zusammenhängt. Und was du sagst ist, ja, dann ich möchte das gerne vorher klar haben und das sollte ich mir vorher klar machen. Ja, wenn ich das vorher mir klar machen kann, sehr schön. Aber ich komme oder meine Kundinnen und Kunden, die kommen eben in ein bestehendes Team. Die können sich zwar selber das klar machen, aber das Team hat schon zusammengearbeitet mit der Vorgängerin oder dem Vorgänger und muss sich ja darauf auch erst einrichten. Und trotzdem bestehen die ja als Team weiterhin. Das heißt, sie sind in irgendwelchen Phasen und müssen sich dann auf die neue Führungskraft einstellen.
Definitiv, das ist bei mir auch so. In den allerseltensten Fällen geht es ja wirklich um Neugründungen, wo man auf dem weißen Blatt Papier sagt, so möchte ich es idealerweise haben. Die Systeme laufen ja schon und man guckt dann im laufenden Betrieb, aber darüber schafft man sich Klarheit und im Idealfall natürlich. Mir ist völlig klar, dass das ein Idealfall ist, dass das, ne, aber ja, und das passiert halt so viel gleichzeitig und ich erlebe im Arbeitskontext halt, dass die aus dieser Storming-Phase nie rauskommen, weil eben, also gerade das, was du sagst, das Personalmangel, Fluktuation, der Arbeitsmarkt ist unheimlich dynamisch, es gibt sehr wenig Sicherheit und immer wenn du denkst, ach, jetzt läuft's gerade gut, dann hat einer ein Burnout, ein Bein gebrochen oder die Schwiegermutter hat was und die muss in die Pflege und irgendwas ist immer, weswegen Menschen weniger, gar nicht arbeiten, das Unternehmen verlassen, wie auch immer. Und es ist einfach, also die Welt ist dynamisch und schnelllebig und wir sind einfach, also nichts ist so sicher wie der Wandel. Das ist, trifft ja jetzt noch mehr zu als schon immer. Und richtig Ruhe in Teams kommt ja gar nicht mehr. Und das ist halt, also da sehe ich auch so einen Teil meines Auftrags, den Führungskräften auch nicht zu versprechen, hey, ne, wenn du nur genug dies oder das oder jenes machst oder so, dann kommt da Ruhe rein. Ich finde, wir sollten uns ein bisschen drauf einstellen, dass es ein bisschen stürmisch einfach ist und sich
und
da
auch
gut
bleibt,
aufzustellen. Genau. Ne, das ist und bleibt so. Aber wie stellen wir uns auf, ja, dass unser Segelschiff den Sturm gut aushält und uns das halt nicht zerbricht, sondern einfach auch stärker macht und damit wir uns gut drauf einstellen, damit wir die Leute gut aufgleisen, dass dieser Prozess, dass wir uns drauf einstellen, dass es einfach normal ist, immer wieder Leute ins Team zu integrieren. Wie kriegen wir diese Prozesse so reibungsarm wie möglich? Da sehe ich immer meinen Auftrag drin. Wie kann man Einarbeitung also ist einer meiner Aufträge, wie kann man Einarbeitung so, so geschmeidig gestalten, dass das einfach ein Prozess ist, der insbesondere dann, wenn wir eh schon zu wenig Leute sind, nicht zusätzlich noch so sehr belastet.
Mhm. Ich glaube, wir sind da gar nicht weit auseinander, Christina, sondern eher sehr dicht beieinander. Also ich stimme dir vollkommen zu, das Modell in dieser Reihenform wirst du fast nirgendwo finden, außer du hast ein sehr abgeschlossenes Projekt. Vielleicht hast du dann, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als Glück bezeichnen möchte, vielleicht könntest du dann mal bilderbuchmäßig diese Phasen erleben, aber wahrscheinlich auch da nicht. Und weil eben unser Arbeitsmarkt und unser Arbeitsleben so beweglich flexibel ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Modell eben hilfreich ist, wenn man es als Inspiration nutzt und sich nochmal klar macht, was braucht mein Team von mir. Und du hast vorhin so das Stichwort reibungslos gesagt. Da bin ich jetzt so ein bisschen hellhörig geworden, weil ich bin sicher, dass du es auch, dass wir auch da wiederum nah beieinander sind. Viele wünschen sich, dass man keine Reibungen hat in Teams. Und ich habe gelernt, dass es tatsächlich wichtig ist, dass es auch Reibung gibt in Teams. Also wenn ein Team zu harmonisch ist, dann entwickelt sich das nicht wirklich weiter. Es braucht auch eine konstruktive Art des Umgangs mit Konflikten, damit das Team sich persönlich und inhaltlich weiterentwickeln kann.
Da würde ich sogar noch...
Dafür finde ich tatsächlich auch dieses Modell ganz gut, weil es, finde ich, da entlastet. Weil klar wird, es gibt diese Phase, da braucht es Konfrontation, damit Klarheit miteinander gefunden wird, wie man mit Konflikten umgeht.
Ich würde da sogar noch einen draufsetzen, wenn ich sage, reibungslos bin ich genau deiner Meinung. Also reibungslos ist es nie, das soll auch gar nicht das Ziel sein. Also das... ich meinte, dass Einarbeitung möglichst gut läuft. So.
Ja, ja.
Aber ich würde sogar noch einen draufsetzen, würde sagen, Teams, die sagen, wir haben keine Konflikte, ist alles so harmonisch, die lügen sich einen in die Tasche, weil das gibt es nicht. Es gibt keine Teams ohne Themen. Wer mir das erzählt, der redet die Sache schön und der guckt nicht hin. Also es gibt immer Themen und es ist gut, sich denen zu stellen. Und ich lade die Leute auch immer ein, geht drüber, solange die Konflikte klein sind, weil dann ist es einfacher, damit umzugehen. Ne? Über den Kieselstein steige ich leichter als über den Mount Everest. Ne? Wenn ich jahrelang so tue, als wäre nichts, ja, das gärt ja wie ein Hefezopf im Backofen bei 50 Grad. Ja, irgendwann quält er zur Tür raus und du hast gar nicht gemerkt, dass er da war. Ne? Und ist reibungslos ist gar nicht das Ziel, sondern Reibung erzeugt ja auch Wärme und das ist ja auch was Gutes und das ist ja auch schön und daran können wir alle wachsen und uns wärmen. Aber hingucken und gucken, ne, was reibt da eigentlich gerade
und wie gehen wir damit um? Wo reibt es genau? Und wie gehen wir damit um? Wie sorgen wir dafür, dass diese Reibung maßvoll bleibt? Also, dass sie uns nicht kaputt macht, ne? Aufreibt.
Genau. Und an der Stelle finde ich irgendwie nochmal spannend, den Unterschied zwischen Teamentwicklung und Teambuilding, weil ich erlebe das oft, dass Führungskräfte sagen, ich brauche nochmal eine Teambuildingsmaßnahme, bei uns im Team ist irgendwie gerade schlechte Stimmung und dann denken die einmal bowlen oder einmal Kanu fahren irgendwo oder so, das wird es jetzt richten oder einmal im Phantasialand das Hirn frei pusten auf der Achterbahn, das kann man sicher machen, da ist auch gar nichts gegen einzuwenden, aber das ist keine Teamentwicklung, sondern Teamentwicklung ist wirklich ein bewusster Prozess, wo man sich damit auseinandersetzt, wie möchten wir mit Dingen umgehen, wie möchten wir kommunizieren, wie möchten wir Konflikte klären und so weiter. Das ist ja ein längerer Prozess, der nicht nur eine Einzelmaßnahme ist, sondern ein Puzzle, ein Mosaik aus ganz vielen Maßnahmen und
tatsächlich auch nie aufhört, ne?
Ja, genau, der nie aufhört. Ganz genau, der nie aufhört. Und Teambuilding-Maßnahmen, ne, von mir aus Klettern irgendwo, ja, das kann alles, das kann das stärken, das kann das unterstützen, das kann schön sein, aber das ist keine Teamentwicklung.
Das heißt, wie würdest du Teambuilding definieren? Was sagst du zu deinen Kundinnen und Kunden zum Unterschied zwischen Teambuilding und Teamentwicklung?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ehrlich gesagt, wie es richtig definiert ist, aber in meinem Verständnis sind Teambuilding-Maßnahmen auch einfach was Spaß macht, wo man zusammen mal außerhalb vom Arbeitskontext einfach auch mal lernt, sich aufeinander zu verlassen, miteinander Dinge zu erleben und so weiter. Das sind so Einzel-Events. Was weiß ich, ne, Escape Room oder was weiß ich, was auch immer das sein könnte. Aber die können auch schon richtig tieferen Hintergrund haben, wirklich wie zum Beispiel Klettern, wo man sich gegenseitig sichern muss, wo man, gibt ja auch so Maßnahmen, wo man zusammen ein Floß baut und hinterher damit fährt oder so, wo man miteinander irgendwas lösen muss und da auch nochmal gemeinsam sich eine Herausforderung stellt und die bewältigt. Das kann jetzt nicht nur so was Plattes wie Bowling sein, wo man einfach hingeht, hat Spaß und fertig, sondern das kann wirklich auch sein, dass man gemeinsam Herausforderungen bewältigt, was ein Team durchaus stärken kann und wo man Menschen auch nochmal ganz anders und neu kennenlernen kann. Aber das stärkt das Team, aber das entwickelt das Team nicht, in meinem Verständnis. Oder siehst du das anders?
Ja, also ich glaube, so würde ich es auch unterscheiden. Also so ein, wenn man jetzt mal vom Wort ausgeht, Teambuilding, so wie so das grobe Gerüst und die Teamentwicklungsmaßnahmen als das, was feiner und zukunftsweisender entwickelt, fällt mir jetzt nur ein, haben wir eine Teamentwicklung entwickeln, eine Struktur da reinbringen, Dinge konzentriert mit strategisch aufzubauen.
Ja.
Ja. Okay. Wollen wir mal zu unseren Nuggets kommen?
Ja, bitte. Ich lade dich gerne ein. Was ist denn dein Lieblings? Oder welchen Nugget möchtest du für heute mitgeben?
Also, gönn dir hin und wieder die Vogelperspektive, um dein Team nochmal neu in den Blick nehmen zu können. Und dafür ist dieses Modell, glaube ich, ganz hilfreich, um diese Vogelperspektive einzunehmen. Also in welcher Phase könnte sich denn mein Team plus seine Unterteams gerade befinden? Dafür das Modell tatsächlich zu nutzen. Soll ich gerade noch einen weiteren Nugget machen?
Gerne.
Ja, und nutzt die Phasen als Inspiration, um dir klarzumachen, was deine Aufgabe jetzt in dieser Phase als Führungskraft ist. Ja, das wären so meine beiden. Magst du uns dritte Nugget machen?
Ja, für mich wäre ein Nugget einfach auch nochmal bewusst zwischen Teambuilding und Teamentwicklung zu unterscheiden. Einfach Teamentwicklung wirklich, wie du eben auch gesagt hast, nochmal von oben, von außen betrachten. Wo will ich eigentlich mit meinem Team hin? Und was braucht es dafür langfristig, dass man da einfach im Blick hat, ein Team zu entwickeln, ist ein Prozess, der einfach auch nie aufhört.
Wunderbar.
In diesem Sinne.
Bis bald, liebe Christina.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Dir hat der Podcast gefallen? Dann lass gerne deine positive Bewertung da und teile den Podcast mit Menschen, die dir wichtig sind. Wirf auch gerne einen Blick in die Shownotes. Dort findest du hilfreiche Tipps und weiterführende Infos. Bis zum nächsten Mal.